die Händler, die so weit und so lange gereist waren, mir die Wahrheit gesagt hatten. Mein Mentor fuhr fort, einige Religionen denken selbst heute noch, dass es falsch ist, die Kinderzahl über die Geburtenkontrolle zu limitieren. Und wenn man sich die Weltgeschichte so ansieht, dann kann man erkennen, dass die meisten Kriege aufgrund des Mangels an Lebensraum von Seiten des Angreifers verursacht wurden. In einem Land mit einer schnell wachsenden Bevölkerung wissen die Menschen, dass es für die eigene Bevölkerung nicht mehr genügend Nahrung und Möglichkeiten geben wird, wenn sie in dieser Geschwindigkeit weiter wächst. Deshalb beginnen sie Krieg und fordern mehr Lebensraum. Aber, ehrenwerter Lama, sagte ich, wie würden Sie denn dieses Problem lösen?
Lobsang, erwiderte er, im Grunde ist die Sache einfach. Männer und Frauen guten Willens sollten sich zusammensetzen und über die Dinge reden. Die alten Religionsformen, die alten religiösen Lehren, waren völlig geeignet, als die Welt noch jung war und als es noch wenig Menschen gab. Doch heute ist es unvermeidlich, dass diese Auffassung, früher oder später, geändert werden muss. Du fragst mich, was ich dagegen tun würde? Nun, ich würde dies tun, ich würde die Geburtenregelung legalisieren. Ich würde alle Menschen lehren, wie die Geburtenregelung durchgeführt wird, wofür sie ist und alles, was darüber erforscht werden kann. Ich würde dafür sorgen, dass jene Menschen, die Kinder haben möchten, vielleicht nur eines oder zwei haben, während jene, die keine Kinder haben möchten, wenigstens das Wissen haben, wie man eine Geburt verhindert. Gemäß unserer Religion ist das kein Vergehen, Lobsang. Ich habe die alten Bücher studiert, die viele Jahrhunderte zurückdatieren, bevor das Leben im westlichen Teil dieses Globus überhaupt in Erscheinung trat. Wie du weißt, erschien das Leben zuerst in China und in der Gegend rund um Tibet und breitete sich dann nach Indien aus, bevor es weiter westwärts zog. Wie auch immer, wir befassen uns hier nicht weiter damit. Ich entschied, meinen Mentor zu veranlassen, mir noch mehr über den Ursprung des Lebens auf dieser Erde zu erzählen, sobald es ging. Doch ich entsann mich, dass ich zurzeit alles lernte, was es in Sachen Sexualität zu lernen gab. Mein Mentor beobachtete mich, und als er sah, dass ich ihm wieder zuhörte, fuhr er fort, wie ich schon sagte, wurde die Mehrheit der Kriege durch die Überbevölkerung verursacht. Es ist eine Tatsache, dass es Krieg und immer wieder Krieg geben wird, solange die Bevölkerungszahl groß ist und zunimmt. Und es ist notwendig, dass es die Kriege gibt, denn die Welt würde sonst von Menschen völlig überrannt werden, so wie eine tote Ratte bald einmal von einem Schwarm Ameisen überrannt wird. Wenn du Tibet mit seiner sehr kleinen Bevölkerungszahl verlässt und in die großen Städte der Welt gehst, wirst du über die große Menschenmenge dort erstaunt und entsetzt sein. Dann wirst du einsehen, dass meine Aussage richtig war, Kriege sind absolut notwendig, um die Bevölkerungszahl niedrig zu halten. Die Menschen müssen auf die Erde kommen, damit sie etwas lernen, und wenn es keine Kriege und Krankheiten gäbe, dann gäbe es überhaupt keine Möglichkeit, die Bevölkerungszahl unter Kontrolle zu halten und sie zu ernähren. Sie wären wie ein Schwarm Heuschrecken, die alles in Sichtweite kahl fressen, alles zerstören und am Ende sich selber noch. Ehrenwerter Lama, sagte ich. Einige der Händler, die über diese Geburtenregelung gesprochen haben, sagten, dass es sehr viele Leute gibt, die denken, dass die Geburtenregelung Sünde wäre. Nun, warum denken sie das? Mein Mentor dachte einen Augenblick nach, vermutlich fragte er sich, wie viel er mir sagen sollte, denn ich war damals von zu sprechen wagte. Doch ich versuchte es, ehrenwerter Lama. Ich habe auch gehört, dass man einige Tiere, z.B. Kühe, auf unnatürliche Weise trächtig macht. Stimmt das? Mein Mentor sah mich einen Augenblick lang völlig betroffen an, und dann sagte er, ja, Lobsang, das ist absolut richtig. Es gibt Leute in der westlichen Welt, die versuchen, Rinder über die sogenannte künstliche Befruchtung zu züchten. Das heißt, die Kuh wird von einem Mann mit einer großen Spritze befruchtet, anstatt dass dies ein Bulle erledigt. Diese Leute scheinen nicht zu realisieren, dass ein Baby zu zeugen, mehr als nur ein Mechanismus des Barens ist, sei das nun ein Menschenbaby, ein Bärenbaby oder ein Babygalb. Wenn man einen guten Bestand haben will, dann gehört Liebe oder eine Art Zuneigung zum Paarungsprozess. Wenn die Menschen künstlich befruchtet würden, dann könnte es sein, dass aus ihnen, geboren ohne Liebe, unter Menschen werden. Ich, unter uns plärrten die Muscheln wieder. Doch dieses Mal riefen sie nicht uns, sondern andere. Zusammen gingen wir zum Fenster und schauten hinaus. Mein Mentor legte den Arm um meine Schultern, während wir über das Tal unter uns schauten, das nun teilweise in eine purpurne Dunkelheit gehüllt war. Lass dein Gewissen dein Führer sein, Lobsang, sagte mein Mentor. Du wirst immer wissen, ob etwas richtig oder falsch ist. Du wirst weit weggehen, weiter als du dir jetzt vorstellen kannst. Du wirst vielen Versuchungen ausgesetzt sein. Lass dein Gewissen dein Führer sein. Wir in Tibet sind friedliebende Menschen. Wir sind Menschen mit einer kleinen Bevölkerungszahl und Leute, die in Frieden miteinander leben, die an die Heiligkeit und an den Heiligen Geist glauben. Wo immer du auch hingehen wirst, was immer du auch erdulden musst, lass dein Gewissen dein Führer sein. Wir versuchen, dir mit deinem Gewissen zu helfen. Wir versuchen, dir außergewöhnliche telepathische und hellsichtige Kräfte zu verleihen, sodass du in der Zukunft immer solange du lebst, dich mit den Oberlamas hier in den Himalayas telepathisch in Verbindung setzen kannst. Oberlamas, die später ihre ganze Zeit dem Warten auf deine Botschaften widmen. Warten auf meine Botschaften? Ich fürchte, ich sperrte vor Erstaunen den Mund auf. Meine Botschaften? Was war denn so speziell an mir? Warum sollten denn Oberlamas die ganze Zeit auf meine Botschaften warten? Mein Mentor lachte und klopfte mir auf die Schultern. Lobsang, der Zweck deines Daseins ist, dass du eine außergewöhnliche Aufgabe zu erfüllen hast. Und trotz aller Mühen und allem Leid wird deine Aufgabe erfolgreich sein. Es wäre jedoch äußerst ungerecht, wenn man dich in einer fremden Welt, dir selbst überließe. Eine Welt, die dich lächerlich machen und dich einen Lügner, Betrüger und Schwindler nennen wird. Gib nie auf und verzweifle nicht, denn das Gute wird obsiegen. Du, Lobsang, wirst obsiegen. Die Abendschatten wechselten und die Dunkelheit der Nacht brach herein und unter uns gingen die Lichter der Stadt an. Über uns spähte der Neumond von den Berggipfeln auf uns herab. Millionen von Planeten glitzerten am purpurnen Nachthimmel auf. Ich blickte hinauf und dachte an all die Voraussagen, an all die Prophezeiungen über mich. Aber ich dachte auch an den Glauben und das Vertrauen, das mir von Seiten meines Freundes, meinem Mentor, dem Lama Mingya Dongdub, erbracht wurde. Und ich war zufrieden. Kapitel 10. Der Lehrer war schlecht gelaunt. Vielleicht war sein Tee zu kalt oder sein Sampa nicht nach seinem Geschmack richtig geröstet und gemischt worden. Der Lehrer befand sich wirklich in einer schlechten Laune, und wir Jungen saßen im Klassenzimmer und zitterten vor Angst. Er hatte sich schon unerwartet auf zwei Jungen zu meiner Rechten und Linken gestürzt. Mein Gedächtnis war in Ordnung und die Aufgabe wusste ich perfekt. Ich konnte jeden Teil der Kapitel und Verse der 108 Bücher des Kangyur aufsagen. Zwack. Zwack. Vor Überraschung fuhr ich hoch und drei Jungen zu meiner Linken und drei Jungen zu meiner Rechten fuhren ebenfalls hoch. Einen Augenblick wussten wir kaum, wer von uns eigentlich geschlagen wurde. Dann, als der Lehrer noch ein wenig zulegte, wusste ich, dass ich der Unglückliche war. Er fuhr mit seinem Schlagen fort und murmelte die ganze Zeit, Lamas Liebling. Du verhätschelte Trottel. Dir werde ich schon noch beibringen, etwas zu lernen. Der Staub entwich aus meiner Robe und eine erdrückende Wolke qualmte um mich herum, die mich zum Niesen veranlasste. Aus irgendeinem Grund brachte ihn das noch mehr auf, und er bearbeitete mich noch mehr und klopfte noch mehr Staub aus mir heraus. Glücklicherweise, hatte ich ohne dass es mir bewusst geworden war, seine schlechte Laune vorausgeahnt und mehr Kleider als gewöhnlich angezogen. Hätte er das gewusst, wäre er sicher nicht erfreut gewesen, aber so beunruhigten mich seine Schläge nicht besonders. Ich war auf jeden Fall schon abgehärtet. Der Lehrer war tyrannisch. Er war ein Perfektionist sondergleichen. Ohne selbst perfekt zu sein. Wir mussten in unserer Lektionsarbeit nicht nur rollensicher sein, sondern er zog, wenn die Aussprache oder die Beugung nicht exakt seinen Wünschen entsprachen, seinen Rohrstock hervor und federte hinter unseren Rücken damit herum und dann gab es Hiebe auf den Rücken. Nun bekam er etwas Übung und ich erstickte beinahe im Staub. In Tibet wie überall auf der Welt wälzen sich kleine Jungen im Staub, wenn sie kämpfen oder spielen. Und kleine Jungen, die völlig dem weiblichen Einfluss entzogen sind, vergewissern sich nicht immer, ob der Staub auch wirklich aus den Kleidern entfernt war. Meine Robe war voller Staub und dies war wirklich so gut wie ein Frühjahresputz. Der Lehrer schlug weiter auf mich ein. Ich werde dich schon noch lehren, die Wörter richtig auszusprechen. Du zeigst überhaupt keinen Respekt gegenüber dem heiligen Wissen. Du verwöhnter Depp, immer versäumst du Klassen und kommst zurück und weißt mehr als die, die ich gelehrt habe, nutzloser Balk, ich werde es dich auf die eine oder andere Weise schon noch lehren, dass du auch von mir noch etwas lernst. In Tibet sitzt man auf dem Boden mit überschlagenen Beinen. Die meiste Zeit sitzen wir auf einem Kissen, das etwa 10 cm dick ist und vor uns befinden sich vielleicht so 15 bis 20 cm hohe Tische, je nach Größe des Schülers. Plötzlich fasste die Hand des Lehrers nach meinem Hinterkopf und drückte meinen Kopf gewaltsam auf den Tisch nieder, wo sich meine Schiefertafel und ein paar Bücher befanden. Er atmete tief an und drosch erneut auf mich ein. Ich wand mich aus lauter Gewohnheit, nicht weil es mir weh tat, sondern, aufgrund seiner sehr ernsten Bemühungen uns Jungen abzuhärten. Uns wurde sozusagen förmlich das Fell gegerbt. Und Dinge wie diese, waren bei uns ein alltägliches Ereignis. Einem Jungen, etwa 6 oder 7 Knaben weiter zu meiner Rechten sitzend, entfuhr ein leises Glucksen. Der Lehrer ließ von mir ab, als ob er sich an mir die Finger verbrannt hätte und stürzte sich wie ein Tiger auf den anderen Jungen. Ich war vorsichtig, nicht mit einem Hinweis meine eigene Belustigung zu verraten, als ich bei ein paar Knaben weiter vorne in der Reihe, eine Staubwolke aufsteigen sah. Verschiedene Ausrufe von Schmerzen, Angst und Schrecken waren zu meiner Rechten zu vernehmen, da der Lehrer rücksichtslos zuschlug und nicht einmal sicher war, welcher Junge es gewesen war. Schließlich, außer Atem und ohne Zweifel mit einem guten Gefühl, ließ der Lehrer von seiner Übung ab. Oh, keuchte er, das wird euch kleine Greus lehren, dem, was ich sage, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nun, Lobsangramper, fang von vorne an und vergewissere dich, dass du dir siehst mal die Aussprache von vorne, und wenn ich mich anstrengte, dann konnte ich es ganz leidlich tun. Die Sesmal überlegte und vertiefte ich mich ins Lesen, so erfolgte von Seiten des Lehrers kein Unwille mehr und es prasselten auch keine noch härteren Schläge auf mich herab. 5 Stunden an einem Stück dauerte unser Unterricht. Der Lehrer marschierte vorwärts und rückwärts und hatte auf alle von uns ein sehr scharfes Auge. Und für ihn brauchte es nicht einmal einen Anlass zu geben, um zuzuschlagen und einem unglücklichen Jungen zu erwischen, gerade wenn dieser dachte, er wurde nicht beobachtet. In Tibet beginnt unser Tag um Mitternacht mit einem Gottesdienst. Natürlich finden regelmäßige Gottesdienste in regulären Abständen statt. Dann müssen wir niedrige Arbeiten verrichten, damit wir bescheiden bleiben und nicht auf die Hausangestellten herabsehen. Es gibt auch Ruhepausen und danach gehen wir an unsere Klasse. Der Unterricht dauert 5 Stunden ohne Unterbrechung und während dieser ganzen Zeit sind die Lehrer in der Tat bemüht, dass wir intensiv lernen. Unser Unterricht dauert jedoch mehr als 5 Stunden am Tag. Nur der Nachmittagsunterricht allein schon dauert 5 Stunden. Die Stunden schleppten sich dahin. Es schien, als befänden wir uns schon tagelang in diesem Klassenzimmer. Die Schatten schienen sich kaum von der Stelle zu rühren, und die Sonne über uns schien, als wäre sie an einem Punkt angewurzelt. Wir seufzten vor Erbitterung und Langeweile. Wir wünschten uns, dass einer der Götter herunterkäme und diesen Lehrer aus unserer Mitte nehme, denn er war der schlimmste von allen. Wahrscheinlich hätte er vergessen, dass auch er, oh, so lange her, einmal jung gewesen war. Doch schließlich ertönten die Muscheln, und hoch über uns auf dem Dach plärrte eine Trompete und sandte ein Echo ins Tal, das vom Potala wieder zurückkam. Mit einem Seufzen sagte der Lehrer, nun, ich fürchte, dass ich euch Burschen jetzt gehen lassen muss. Doch glaubt mir, wenn ich euch wieder sehe, werde ich mich versichern, dass ihr etwas gelernt habt. Er gab ein Zeichen und deutete auf die Tür. Die Jungen, die in der Reihe in der Nähe der Tür saßen, sprangen auf und machten sich aus dem Staub. Ich wollte auch gleich gehen, doch er rief mich zurück. Du, Dr. Ilobsangramper, sagte er, du bist viel bei deinem Mentor und lernst Dinge, aber komm nicht immer hierher zurück und spiele dich nicht so oft vor den anderen Jungen, die ich unterrichte. Du wirst über die Hypnose und andere Methoden unterrichtet, und ich werde sehen, ob ich dich nicht vielleicht rauswerfen lassen kann. Er verpasste mir eine Ohrfeige und fuhr fort. Nun mach, dass du wegkommst, ich hasse den Anblick von dir hier. Andere Leute haben sich schon beschwert, dass du mehr lernst, als die Jungen, die ich unterrichte. Sobald er meinen Kragen losließ, lief auch ich davon und kümmerte mich nicht einmal mehr darum, die Tür hinter mir zu schließen. Er bellte irgendetwas hinterher, doch ich war viel zu schnell unterwegs, um zurückzugehen. Draußen warteten die anderen Jungen, jedoch weit außerhalb der Schusslinie des Lehrers Ohren. Wir sollten etwas dagegen unternehmen, sagte ein Junge. Ja, sagte ein anderer, irgendjemand wird einmal schwer verletzt werden, wenn er so unkontrolliert damit weitermacht. Du, Lobsang, sagte ein dritter Junge, du prahlst doch immer so mit deinem Lehrer und Mentor, warum sagst du ihm nicht, wie schlecht wir behandelt werden? Ich dachte darüber nach. Es schien mir eine gute Idee zu sein, denn lernen mussten wir, doch es bestand kein Grund, uns mit einer solchen Brutalität etwas beibringen zu wollen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto besser schien sie mir. Ich würde zu meinem Mentor gehen und ihm erzählen, wie wir behandelt wurden, und er würde hinuntergehen und dem Lehrer einen Zauber auferlegen und ihn in eine Kröte oder etwas Ähnliches verwandeln. Ja, rief ich aus, ich gehe jetzt gleich. Und damit machte ich kehrt und rannte weg. Ich hastete den vertrauten Korridor entlang und stieg höher und höher, so dass ich dem Dach näher kam. Schließlich erreichte ich den Lamas Korridor und bemerkte, dass mein Mentor bereits in seinem Zimmer war und die Tür offen stand. Er bat mich, einzutreten und sagte, warum bist du denn so aufgeregt, Lobsang? Bist du Abt geworden oder so etwas? Ich blickte ihn etwas kläglich an und sagte, ehrenwerter Lama, warum werden wir Jungen in der Schule so misshandelt? Mein Mentor schaute mich sehr ernst an und sagte, aber, wie wurdet ihr schlecht behandelt, Lobsang? Setz dich und erzähle mir, was dich so bewegt. Ich setzte mich und begann mit meiner traurigen Schilderung. Während ich sprach, äußerte sich mein Mentor nicht und unterbrach mich auch nicht. Er ließ mich reden und schließlich erreichte ich das Ende meiner Leidensgeschichte und beinahe das meiner Puste. Lobsang, sagte mein Mentor, ist dir schon der Gedanke gekommen, dass das Leben selbst nur eine Schule ist? Eine Schule? Ich schaute ihn an, als hätte er plötzlich den Verstand verloren. Ich hätte nicht mehr überraschter sein können, als wenn er mir gesagt hätte, dass sich die Sonne verzogen und der Mond aufgegangen wäre. Ehrenwerter Lama, sagte ich erstaunt, sagten Sie, dass das Leben eine Schule ist? Ja sicher, das habe ich gesagt, Lobsang. Ruh dich eine Weile aus. Lass uns Tee trinken und dann unterhalten wir uns darüber. Der Bedienstete, der gerufen wurde, brachte uns Tee und höchst erfreuliche Dinge zum Essen. Mein Mentor aß nur sparsam mit. Er sagte, ich würde so viel essen und ihm nur 4 Kekse übrig lassen. Doch er sagte es mit einem solch augenzwinkernden Lächeln, dass es keine direkte Beleidigung war. Er neckte mich oft und ich wusste, dass er nie, unter keinen Umständen, irgendetwas sagen würde, das eine Person verletzte. Im Wissen, wie gut er es mit mir meinte, machte es mir überhaupt nichts aus, wenn er so etwas zu mir sagte. Wir setzten uns, tranken unseren Tee und dann schrieb mein Mentor eine kleine Notiz und reichte sie dem Bediensteten, um sie einem anderen Lama zu überbringen. Lobsang, ich habe gemeldet, dass du und ich am Abendgottesdienst nicht teilnehmen werden, denn wir haben noch einiges zu bereden. Obwohl der Tempelgottesdienst etwas sehr Wichtiges ist, ist es in Anbetracht der besonderen Umstände notwendig, dir mehr Unterricht als dem Durchschnitt zukommen zu lassen. Er erhob sich und ging hinüber zum Fenster. Ich rappelte mich auch auf und schloss mich ihm an. Denn es war für mich immer wieder ein Vergnügen, hinauszuschauen und alles, was so geschah, zu beobachten. Das Zimmer meines Mentors befand sich in den höheren Stockwerken des Gakpori. Ein Zimmer, von wo aus man über weite Flächen und Distanzen blicken konnte. Außerdem besaß er ein Teleskop. Ein Instrument, das mir viel Freude bereitete. Ich verbrachte schon viele Stunden damit. Viele Stunden verbrachte ich aber auch damit, über die Ebene von Lhasa, auf die Flendler in der Stadt selbst sowie auf die Damen von Lhasa, die ihren Geschäftigkeiten, Einkäufen und Besuchen nachgingen, zu blicken. Ich vertrödelte, um ganz ehrlich zu sein, gern meine Zeit damit. So standen wir etwa 10 oder 15 Minuten da und schauten aus dem Fenster. Dann sagte mein Mentor, lass uns wieder setzen, Lobsang. Wir wollen uns jetzt über die Schule unterhalten, nicht wahr? Und ich möchte, dass du mir zuhörst, Lobsang, denn dies ist etwas, das du von Anfang an verstehen musst. Wenn du von dem, was ich sage, etwas nicht verstehst, dann unterbrich mich sofort, denn es ist wichtig, dass du dies alles begreifst, hörst du? Ich nickte und in einem Anflug von Höflichkeit sagte ich, ja, ehrenwerter Lama, ich höre und verstehe Sie. Und wenn ich etwas nicht verstehe, werde ich es Ihnen sagen. Er nickte und sagte, das Leben ist wie eine Schule. Wenn wir uns jenseits dieses Lebens, in der Astralwelt befinden und noch bevor wir in den Körper einer Frau herunterkommen, diskutieren wir mit anderen, was wir lernen wollen. Vor einiger Zeit erzählte ich dir die Geschichte des alten Zheng, dem Chinesen. Ich habe dir gesagt, dass wir einen chinesischen Namen verwenden, weil du, gerade du, sonst versucht wärst, es mit einem tibetischen Namen eines Tibeters deines bekannten Kreises zu assoziieren. Lass uns also sagen, dass der alte verstorbene Zheng seine ganze Vergangenheit gesehen hätte und sich entschlossen hätte, dass er gewisse Lektionen noch lernen musste. Die Leute, die ihm helfen, würden sich umsehen, um Eltern oder eher zukünftige Eltern zu finden, die in Verhältnissen leben und die Voraussetzungen mitbringen würden, die es der Seele, die der alte Zheng war, ermöglichen konnte, die gewünschten Lektionen zu lernen. Mein Mentor schaute mich an und sagte, es ist etwa dasselbe, wie wenn ein junger Mönch wird. Wenn er Medizinmönch werden möchte, kommt er ins Gakpori und wenn er vielleicht Hausarbeit verrichten möchte, dann kann er ohne weiteres in den Potala gehen, denn es scheint, dass sie dort immer zu wenig Haushaltmönche haben. Je nachdem, was wir lernen wollen, wählen wir uns auch unsere Schule aus. Ich nickte, weil mir das völlig klar war. Meine eigenen Eltern hatten dafür gesorgt, dass ich ins Gakpori kam, wenn ich die notwendige Ausdauer hätte, den Belastungsaufnahmetest zu bestehen. Mein Mentor, der Lama Mingya Dongdub, fuhr fort, eine Person, die im Begriff ist, geboren zu werden, hat bereits alle Vorkehrungen getroffen. Die Person wird herunterkommen und von einer bestimmten Frau, die in einer bestimmten Gegend wohnt und mit einem bestimmten Mann einer bestimmten Gesellschaftsklasse verheiratet ist, geboren werden. Diese Voraussetzungen, so wird angenommen, würde dem angehenden Baby die Möglichkeiten bieten, Erfahrungen und Wissen zu sammeln, die zuvor geplant waren. Schließlich wird ihm hat noch nie jemandem geschadet. Die Disziplin unterscheidet eine Armee von einem Pöbelhaufen. Es gibt keine kultivierte Person, es sei denn, sie wurde diszipliniert. Du wirst noch viele Male denken, du würdest schlecht behandelt und dass der Lehrer zu hart und zu streng sei. Doch, was immer du auch jetzt denkst, du selbst hast es geplant, unter diesen Bedingungen auf die Erde zu kommen. Aber, ehrenwerter Lama, rief ich erregt aus, wenn ich es so geplant habe, hier herunterzukommen, dann glaube ich, dass ich meinen Verstand überprüfen lassen sollte. Und warum weiß ich denn überhaupt nichts davon? Mein Mentor sah mich an und lachte, lachte aus vollem Halse. Ich weiß, wie du dich fühlst, Lobsang, gerade heute, erwiderte er, doch du brauchst dir deswegen wirklich keine Sorgen zu machen. Du bist auf diese Erde gekommen, um zuerst gewisse Dinge zu lernen. Und wenn du diese gewissen Dinge gelernt hast, dann gehst du über unsere Grenzen in die große weite Welt hinaus und lernst wieder andere Dinge. Es wird kein leichter Weg sein. Doch am Ende wirst du Erfolg haben, und deshalb möchte ich nicht, dass du verzagst. Jede Person, egal welche Stellung sie innehatte, ist von der Astralebene auf die Erde heruntergekommen, damit sie lernt und sich durch das Lernen entwickelt. Du wirst mir zustimmen, Lobsang, dass, wenn du dich in einem Lama-Kloster entwickeln möchtest, du studieren und die entsprechenden Examen ablegen musst. Du würdest sicher auch nicht viel von einem Jungen halten, wenn er plötzlich durch Günstlingshaft über dich gestellt und ein Lama oder Abt würde. Solange es ordnungsgemäße Examen gibt, weißt du, dass du nicht aufgrund einer Laune, einem Gefallen oder einer Bevorzugung durch eine Person befördert worden bist. Ich sah das ein, so wie es mir erklärt wurde. Eigentlich war es ganz einfach. Wir kommen auf die Erde, um zu lernen. Es spielt keine Rolle, wie hart oder bitter die Lektionen sind, die wir auf dieser Erde lernen. Es sind alles Lektionen, für die wir uns eingeschrieben haben, bevor wir hierher kamen. Wenn wir diese Erde wieder verlassen, haben wir eine Weile Urlaub in der anderen Welt, und dann, wenn wir uns weiterentwickeln möchten, gehen wir weiter. Wir können vielleicht unter anderen Voraussetzungen auf diese Erde zurückkehren oder auch in eine ganz andere Existenzphase weitergehen. Oft, wenn wir in der Schule sind, denken wir, dass der Tag und des Lehrers Strenge kein Ende nehmen. Wenn Leben auf Erden alles für uns glatt verliefe, wenn wir alles hätten, was wir möchten, dann würden wir keine Lektionen lernen. Wir würden einfach dem Strom des Lebens entlang treiben. Es ist eine traurige Tatsache, dass wir nur durch Schmerz und Leid lernen. Aber, ehrenwerter Lama, sagte ich, weshalb ist das so, dass einige Jungen oder auch Lamas einfach eine gute Zeit haben? Es scheint mir, dass immer nur ich leiden, schlechte Prophezeiungen und Schläge von einem gereizten Lehrer bekomme, wenn ich doch wirklich mein Bestes gegeben habe. Aber, Lobsang, bei einigen dieser Leute, die scheinbar sehr selbstzufrieden sind, bist du dir bei denen sicher, dass sie wirklich selbstzufrieden sind? Bist du sicher, dass die Bedingungen wirklich so leicht sind für sie? Doch, bevor du nicht weißt, was sie geplant haben, bevor sie auf die Welt kamen, kannst du nicht darüber urteilen. Jede Person kommt mit einem vorbereiteten Plan auf die Erde. Einem Plan von dem, was sie lernen möchte, was sie beabsichtigt zu tun und was sie anstrebt zu sein, wenn sie diese Erde wieder verlässt, nachdem sie sich vorübergehend in ihrer Schule aufgehalten hat. Und du sagst, dass du dich heute wirklich angestrengt hast in der Schule. Bist du dir da ganz sicher? Warst du nicht eher etwas selbstgefällig und hast gedacht, dass du alles, was es in dieser Lektion an Wissenswerten gab, schon wusstest? Hast du nicht durch deine ziemlich überhebliche Einstellung den Lehrer missmutig gemacht? Er schaute mich ein wenig vorwurfsvoll an, und ich fühlte, wie meine Wangen erröteten. Ja, er verstand wirklich etwas. Mein Mentor hatte das besondere Geschick, seine Hand auf meine Schwachpunkte zu legen. Ja, ich war selbstgefällig gewesen. Ja, ich hatte gedacht, dass der Lehrer dieses Mal nicht in der Lage wäre, den geringsten Fehler bei mir zu finden. Und meine eigene überhebliche Einstellung hatte natürlich an nicht einmal so kleine Masse dazu beigetragen, den Lehrer in Rage zu bringen. Ich nickte zustimmend, ja, ehrenwerter Lama, ich muss mir die Schuld selbst zuschieben. Mein Mentor sah mich lächelnd an und nickte zustimmend. Später, Lobsang, wirst du nach Kongqing in China gehen, wie du bestimmt weißt, sagte der Lama Mingya Dundup. Ich nickte stumm. Ich mochte überhaupt nicht an die Zeit denken, wenn ich einmal von hier fortgehen musste. Er fuhr fort, bevor du Tibet verlässt, werden wir verschiedene Schulen und Universitäten anschreiben und Details über ihre Ausbildung einholen. Wenn wir alle näheren Angaben haben, werden wir uns entscheiden, welche Schule oder Universität dir genau diese Art von Ausbildung bieten kann, die du für dieses Leben benötigst. Auf eine ähnliche Weise, bevor eine Person in der Astralwelt nur schon daran denkt, wieder auf die Erde zu kommen, wägt sie ab, was sie tun, was sie lernen und was sie als Endergebnis erreichen möchte. Dann, wie ich dir bereits gesagt habe, werden geeignete Eltern gesucht. Das ist dasselbe, wie wenn man eine geeignete Schule sucht. Je mehr ich über diese Schulen nachdachte, desto mehr Widerwille hegte ich gegen sie. Ehrenwerter Lama, sagte ich, warum gibt es denn Leute, die immer krank sind oder Unglück haben, was lehrt sie das? Mein Mentor sagte, du darfst nicht vergessen, Lobsang, dass eine Person, die auf diese Welt herunterkommt, viel zu lernen hat. Es ist nicht nur eine Angelegenheit von Schnitzen zu lernen oder eine Sprache zu lernen oder aus den heiligen Büchern zu rezitieren. Die Person muss Dinge lernen, die auch für die Astralwelt von Nutzen sein werden, nachdem sie die Welt verlassen hat. Wie ich dir bereits gesagt habe, ist dieses, die Welt der Illusion, und sie ist außerordentlich gut geeignet, um uns Mühsalen zu lehren. Und im Erdulden von Mühsalen sollen wir die Schwierigkeiten und die Probleme anderer verstehen lernen. Ich dachte darüber nach und es schien, dass wir uns da auf ein sehr großes Thema eingelassen hatten. Mein Mentor nahm offensichtlich meine Gedanken auf, denn er sagte, ja, es wird bald dunkeln. Es ist Zeit, unsere Diskussion für heute zu beenden, denn wir haben jetzt noch einiges zu tun. Ich muss noch hinüber zum Gipfel, wie wir den Putala nennen, gehen und ich möchte dich mitnehmen. Du wirst heute Nacht und morgen dort bleiben, und morgen fahren wir mit unserer Diskussion fort. Nun geh und zieh eine frische Robe an und bring noch eine andere mit. Er erhob sich und verließ den Raum. Ich zögerte einen Augenblick, weil es mich etwas verwirrte. Dann sprang auch ich auf und eilte davon, um mich in mein Bestes zu kleiden und mein Zweitbestes mitzunehmen. Zusammen machten wir uns auf den Weg die Bergstraße hinunter zur Manilakrang. Gerade, als wir den Pagokaling oder das Westtor passierten, vernahm ich hinter mir plötzlich einen schrillen Schrei, dass es mich beinahe aus dem Sattel hob. Oh! Heiliger Medizinlama! Schrie eine weibliche Stimme am Straßenrand. Mein Mentor sah sich um und stieg vom Pferd. Und da er von meiner Unsicherheit auf einem Pony wusste, bedeutete er mir, sitzen zu bleiben. Ein Zugeständnis, das mich sehr mit Dankbarkeit erfüllte. Ja, gnädige Frau, was gibt's? Fragte mein Mentor in einem freundlichen Ton. Plötzlich erfolgte eine verschwommene Bewegung und die Frau warf sich vor seinen Füßen zu Boden. Oh! Heiliger Medizinlama! Sagte sie atemlos. Mein Mann, diese Missgeburt einer Ziege, hat es nicht einmal fertiggebracht, einen normalen Sohn zu zeugen. Stumm und überwältigt von ihrer eigenen Verwegenheit brachte sie das Bündel hervor. Mein Mentor beugte sich von seiner großen Höhe herab und schaute es an. Aber, gnädige Frau, erwiderte er, warum geben Sie Ihrem Mann für Ihr kränkelndes Kind die Schuld? Weil sich dieser schlechte Mann immer mit leichtfertigen Frauen herumtreibt und nur an das andere Geschlecht denkt. Und dann haben wir geheiratet und nun ist er nicht einmal fähig, ein normales Kind zu zeugen. Zu meiner Bestürzung fing sie auch noch an zu weinen, und ihre Tränen kullerten plumps zu Boden, so wie kleine Hagelkörner, die von den Bergen herunterkamen, dachte ich. Mein Mentor sah sich um und spähte irgendwo in die zunehmende Dunkelheit hinein. Eine Gestalt am Rande des Pagokaling löste sich aus einem dunkleren Schatten heraus und kam näher. Es war ein Mann in einer zerrissenen Kleidung und mit einer armen Sündermine. Mein Mentor winkte ihn heran. Er trat hervor und kniete zu Füßen des Lama Mingya Dondop. Mein Mentor blickte beide an und sagte, es ist falsch, wenn ihr euch gegenseitig die Schuld für das Geburtsunglück zuschreibt, denn das ist nicht etwas, das sich zwischen euch ereignet hat, sondern etwas, das mit dem Karma zu tun hat. Er wickelte das Kind aus den Tüchern und sah es sich nochmals an. Er blickte es gebannt an und ich wusste, dass er die Aura des kleinen Kindes betrachtete. Dann stand er auf und sagte, gnädige Frau. Ihr Kind kann geheilt werden. Seine Heilung liegt immer noch in unseren Möglichkeiten. Warum haben Sie es nicht schon früher zu uns gebracht? Die arme Frau fiel wieder auf die Knie und reichte ihrem Mann das Kind, der es entgegennahm, als würde es demnächst explodieren. Die Frau schlug die Hände zusammen, sah meinen Mentor an und sagte, Heiliger Medizinlama, wer würde uns denn schon Beachtung schenken? Denn wir kommen von den Rak ab und stehen nicht in der Gunst einiger anderen Lamas. Wir konnten nicht kommen, Heiliger Lama, egal wie dringend unsere Notlage auch war. Ich dachte, dass das alles lächerlich war. Die Rakab oder Totenbeseitiger, die in der südöstlichen Ecke von Lhasa lebten, waren doch ebenso wichtig wie jede andere in unserer Gemeinde. Ich wusste das, weil mein Mentor immer betont hatte, dass es egal wäre, was eine Person ausübte, sie wäre trotzdem ein nützliches Mitglied der Gemeinde. Ich erinnerte mich einmal und musste herzlich darüber lachen, als er sagte, selbst Einbrecher, Lobsang, sind nützliche Leute, denn ohne Einbrecher gäbe es keine Polizisten. Die Einbrecher sind Arbeitsbeschaffer für die Polizei. Es gibt jedoch viele Leute, die von oben herab auf diese Rang abblicken und denken, sie wären unrein, weil sie sich der Toten annehmen und ihre Körper zerschneiden, sodass die Geier die zerstückelten Teile fressen können. Ich wusste, und dachte wie mein Mentor, dass sie gute Arbeit leisteten, denn Wasser ist sehr felsig und so steinig, dass keine Gräber